Herzlichen Dank, Markus. Du hast uns da schon in einige Bibelzitate, Bibelabschnitte mitgenommen in dieser Einleitung, Meditation, die wir heute Morgen auch noch bewegen werden im Rahmen dieser Serie. Ist schon lange her, gell? War April, als wir den ersten Teil miteinander angeschaut haben. Tiefer, wie echte Veränderung erleben. Und Anstoß dazu war ja für mich ein Buch, das ich gelesen habe. Es war zuerst ein Hörbuch und nachher, weil ich es so gut fand, musste ich das Buch dann lesen. Und bin ich noch dran und erarbeite und wie es halt so ist, weil ich weiß, ihr werdet dieses Buch nicht alle lesen, macht man Predigt daraus, gell? Weil es wirklich tiefe Gedanken hat, nicht nur weil der Titel tiefer heißt. Was haben wir letztes Mal miteinander angeschaut? Übersichtsfolie. Das war übrigens die Predigt da mit dem Zehnernötli. Als wir das Zehnernötli ein bisschen malträtiert haben und so weiter. Um zu sehen, auch wenn etwas kaputt scheint, verliert es nicht seinen Wert. Diesen Gedanken werden wir heute auch noch antreffen. Beginnend dieser Vers, die letzte Aussage des Apostels Petrus, die wir von ihm haben, der Schluss des zweiten Petrusbriefes, das gibt zu der ganzen Serie eigentlich die Ausrichtung. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, unseres Heilandes. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Das ist so quasi sein Vermächtnis, sein Testament, das er den Gläubigen weitergibt. Was? Wachse. Oder? Er schaut nicht auf sich, er schaut auf die Gläubigen. Ein Hirte. Und ihm ist ein Anliegen, wachsen. In was wachsen? Nicht im Portemonnaie, gell? Nicht im Ansehen der Person, sondern in Christus. Jesus immer besser erkennen. Nicht nur mehr von ihm wissen. Erkennen hat mit dem Herzen zu tun. Angefangen bei Petrus, das hat das ganz anders. Wir mit leeren Netzen haben wir angeschaut. Lukas 5,5, seine erste Begebenheit, die ersten Worte, die von ihm überliefert sind, die bekannte Begebenheit. Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und ihr wisst, legendär, was dann geschehen ist. Die Netze waren voll. Und da wurde er zum Nachfolger. Gell? Es begann und beginnt eigentlich immer mit leeren Netzen, mit Enttäuschungen im Leben. Die wahrscheinlich alle von uns sind aus irgendwelchen leeren Netzen, aus Enttäuschungen des Lebens zu Jesus gekommen. Oder besser gesagt, er ist zu uns gekommen, in diesem Fall von Petrus. Dann haben wir noch gesehen, Epheser 3,8, dieser unausforschliche Reichtum, von dem Paulus schreibt, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden. Deshalb will der Petrus, hey, lernt Jesus besser kennen. Da ist so viel drin, da ist so viel Reichtum. Aber was an Reichtum? Wir haben fünf Dinge angeschaut. Jesus, der König, der Herrscher. Da schauen wir auf die Ewigkeit, sein Reich, das kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal denke ich, kann das wirklich sein? Diese Welt voll Jesus Herrschaft? Kein Frieden, nur noch Frieden, kein Krieg mehr. Gell? Heute muss man sagen, kein Frieden mehr möglich. Gell? Und dann kann alles so 180 Grad. Ja, kann. Unfassbar. Wunderbar. Das ist unsere Hoffnung mit Jesus dem König. Aber er ist noch mehr, er ist der Retter. Der uns von Schuld und Sünd wirklich rettet. Aus unserer Lebenskrise wirklich rettet. Er ist der Freund. Er ist der Fürsprecher. Er betet jetzt für dich beim Vater im Himmel, in der Ewigkeit. Gewaltig. Er steht für mich ein. Und er ist einfach liebevoll, empathisch, er versteht mich. Ihm muss ich mich nie erklären, er versteht, er weiß, wie ich es meine.
Dazu kommen wir auch ganz am Schluss heute noch einmal drauf. Das haben wir das erste Mal angeschaut. Heute geht es darum, hast du schon Verzweiflung erlebt? Ich möchte von einer kleinen Begebenheit erzählen, die ich erlebt habe. Es waren nicht gerade verzweifelt, aber man kommt dann schon ein bisschen ins Nachdenken. Und zwar bin ich mit dem Auto unterwegs gewesen, Buchhandlungen besuchen und kam nach Olten, hatte ein wenig, nicht so viel Zeit, fuhr dann nach Olten hinein, sehr schönes Städtchen, lohnt sich zum Anschauen. Und dann bin ich in die Buchhandlung gegangen, ich wusste, wo die ist, aber ich fand nicht gerade schnell einen Parkplatz und so musste ich an einem anderen Ort als üblich einen Parkplatz, oder habe ich dann einen gefunden. Okay, ausgestiegen, ein bisschen Zeitdruck war da, hatte schon einen nächsten Termin und dann ging es noch ein wenig länger in der Buchhandlung als gedacht, das war eigentlich positiv, konnte mehr verkaufen als gedacht und so. Und dann ging ich aus der Buchhandlung raus und dachte, ja, jetzt musst du da und einmal links und einmal rechts, oder? Kein Auto. Und irgendwie merkte ich, irgendetwas stimmt einfach nicht. Ich komme da immer in eine falsche Straße. Okay, irgendwo irrst du dann ein wenig rum und das immer im Hinterkopf, ich sollte eigentlich weiter schon sein, oder? Okay, gehst du noch einmal zurück kurz zu der Buchhandlung und noch einmal nach links und nach rechts, oder? Wieder falsch. Unglaublich. Ich dachte, jetzt entweder wirst du älter oder jemand hat das Auto irgendwie. Da kommen dann die komischsten Gedanken in den Sinn. Gell? War nicht eine halbe Stunde weg vielleicht. Gell? Ja, no, auf alle Fälle. Es war dann noch da. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe eigentlich irgendwann eine falsche Abzweigung genommen. Hat das irgendwie einen falschen Kopf, oder? Wenn du hingehst, gehst du in die Richtung. Wenn du auf die andere Seite gehst, auf die Richtung. Gell? Das links und rechts ist so eine Sache. Nun, ich war dann froh, dass ich das Auto gefunden habe. Okay, keine Verzweiflung, oder? Aber Zweifel. Schon wenig Zweifel, so an diesem und jenem, gell? Wie auch immer. Nur eine kleine Begebenheit, lustig im Nachhinein zu erzählen. Aber im Moment dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Und so Begebenheiten gibt es vielleicht auch in deinem Glaubensleben. Schon ein bisschen tiefer, ein bisschen grundlegender. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht möglich. Ja. Nun, in der Bibel, wir haben schon, auch jetzt mit Psalm 42, den wir miteinander angeschaut haben, in der Bibel haben wir auch Menschen, die in Zweifel kommen, ja, manchmal sogar fast schon verzweifeln. Verzweifeln ist dann schon eine Stufe tiefer. Eine solche ist auch, lesen wir auch von Psalm 34, 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Nun denken wir alle wunderbar, herrlich, Gott ist ja bei ihm, oder? Aber überlegt einmal, wo ist er? Er ist nahe bei den zerbrochenen Herzen und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Verzweiflung, Not. Und da ist Gott. Und eine nächste Bibelstelle, die kommt doch jetzt bekannt vor. Nein, ich habe sie nicht, Markus, abgekupfert von der letzten Predigt. Nämlich Jesaja 57,50. Ich habe die Predigt nämlich vor 4 Wochen geschrieben. Oder mehr sogar. Gell? Aber habe ich mega spannend gefunden, dass er im Zusammenhang mit, um was ging es schon wieder? Die Allgegenwart Gottes. Dass er im Thema Allgegenwart Gottes genau auch auf diesen Vers kommt, wie ich auf diesen Vers komme. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Und wir lesen auch wieder um diesen Vers, einfach so, wunderbar, dass Gott bei mir ist und so weiter und so fort, oder? Ja, bei wem ist er? Die beiden Häuser. Gott wohnt bei den Zerbrochenen. Wir wohnen alle mehr oder weniger in schönen Häusern. Ich weiß nicht, wie jeder wohnt von euch, aber wir Schweizer haben schon gern schöne Häuser. Und wenn man das jetzt auf Gott projiziert, oder? Er würde da in diesem Schloss, oder wohnt in diesem Schloss, Und er wählt sich jetzt ein altes, heruntergekommenes Haus aus, um dort zu wohnen, nämlich bei mir und bei dir. Das steht in diesen Versen. Gott sucht sich eben nicht die Erfolgsmenschen, die Erfolgsgeschichten, sondern er sucht sich die aus, die irgendwo gestrandet sind, die Not haben, bei den zerschlagenen und gedemütigten Geistes, bei den Kaputten, da ist er. Ist schon noch seltsam, nicht? Schön, wunderbar, gell? Bei wem er wohnt. Noch einmal, nicht bei den Erfolgreichen, nicht bei den Schönen und Guten, die haben es alle auch nötig, gell? Aber irgendwie hat Gott da oft keinen Platz. Hat Gott in meinem Leben Platz und Raum? Das hat mich beschäftigt. Gehen wir einen Schritt weiter. Warum macht das Gott eigentlich so? Warum lässt er Schwierigkeiten in unserem Leben zu? Ja, warum hast du schon Verzweiflung erlebt? Also, als ich damals in Olten war, da mit dem Auto und so weiter, da fängst du unweigerlich an zu beten. Jesus, das kann es doch nicht sein. Zeig mir, wo das Auto ist. Ganz einfach, ganz schlicht. Man muss halt demütig sein und sagen, nicht einfach immer mein Kopf und mein IQ und was ich noch, sondern Jesus, hilf mir, du weißt, ich muss jetzt weiter und irgendwie bin ich da völlig am Berg. Und genau darum geht es oft in unserem Leben, dass wir nicht selbstgerecht sind und auf uns selber vertrauen, sondern auf Jesus. Denn das Grundproblem in unserem Leben ist, auch wenn wir, auch als Christ, ist Sünde. Ist das auf sich selber vertrauen. Ich habe euch da einen Bibelvers mitgebracht, den habe ich einmal auswendig gelernt. Es gab mal so eine Zeit, da habe ich Bibelverse auswendig gelernt, mehr als heute. Und einer von denen war dieser, seltsamerweise, aber ich finde es ja gut. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Scheinbar hat da der Apostel Johannes, sieht die Christen, sieht die Gläubigen, sieht die in Jesus Erretteten. Aber er sieht, hey, wie gehen die miteinander um? Und dann sagt er so etwas von Treff, so etwas von gerade hinaus, oder? Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. In diesem Zusammenhang sagt er auch, du kannst nicht sagen, und er sagt das ziemlich absolut, du kannst nicht sagen, du liebst Gott und liebst deinen Bruder nicht. Das geht nicht. Du belügst dich selber, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, sagt Johannes. Warum so treff? Warum so gerade hinaus? Weil es kann die Schwierigkeit bestehen, und ich predige das eigentlich auch, und das ist auch richtig, glaube ich, dass wir durch Jesus Christus von unserer gesamten Lebensschuld erlöst sind. Sünde ist kein Problem mehr in meiner Beziehung mit Gott, weil Jesus am Kreuz meine ganze Lebensschuld gelöscht hat. Sie ist gesühnt, oder? Halleluja, praise the Lord. Danke, Jesus. Und nur durch ihn allein und nicht meine Werke, nicht mein gutes Leben, oder? Davon reden wir oft. Und trotzdem ist Schuld und Sünde in unserem Leben da. Und die Gefahr besteht, dass wir manchmal das unterschätzen. Die Macht der Sünde unterschätzen. Weil wir ja befreit worden sind von Jesus. Gell? Und das ist auch diese Spannung, die wir haben in unserem Leben. Und das sieht Johannes und sagt, lieber Bruder, liebe Schwester, pass auf. Und du kannst auch lange sagen, eben, du lebst mit Gott und lebst mit Jesus, bist begeistert von ihm, aber mit deinen Nächsten gehst du um wie als ob du gar nicht erlöst wärst. Das passt nicht zusammen. Da greift die Sünde wieder nach deiner Seele. Nicht, dass wir verloren gehen können, aber sie macht sich breit in unserem Leben. Und sie prägt mein Denken und Handeln. Und vor allem interessanterweise erkennt man es daran an Lieblosigkeit. Das macht irgendwo Sinn. Denn die Liebe Gottes, ihr kennt ja meinen Lieblingsvers, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Eben nicht Kopf, sondern in unsere Herzen. Ausgegossen. Und nicht zu knapp. Gell? Und wenn ich der Sünde Raum gebe, dann kann ich nicht mehr so lieben. Und was wir in der Welt sehen, es geschieht sogar noch mehr. Die Liebe wird geradezu 180 Grad verdreht. Das macht die Sünde mit Liebe. Sie wird verdreht. Ihr wisst, auf was ich hinaus will. Im Buch von D.C. Ortlund, sagt er, das einzige verlässliche Fundament, auf das wir geistliches Wachstum bauen können, ist der feste Boden der Selbstverzweiflung. Das ist ziemlich eine taffe Aussage. Also du musst irgendwie, in diesem Vergleich zu bleiben, Gott lässt in unserem Leben so Situationen zu, wie ich in Olten. Jesus, was passiert jetzt gerade? Ich dachte, das Auto steht hier, aber irgendwie plötzlich, ich dachte wirklich, jetzt bin ich in einer anderen Stadt. Und manchmal geschehen Dinge im Leben, da verzweifelt man und denkt, hey, der Mensch liebt mich doch und jetzt ist er plötzlich gegen mich. Woher kommen die Probleme? Woher kommen die Schwierigkeiten? Und so weiter. Und Gott lässt das zu. Wieso jetzt diese Krankheit? Warum lässt Gott das zu? Warum jetzt plötzlich diese Kündigung? Warum lässt Gott das zu? Ich bin der festen Überzeugung. Und in meinem Leben ist auch nicht alles immer gerade verlaufen. Überhaupt nicht. Oder? Dass alles zum Besten dient. Dass jeder Tag von Gott geplant ist, zugelassen ist, ja, wirklich zu meinem Wachstum, wie es Petrus schreibt, dienen muss und dient. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und das verändert aber auch total meine Einstellung zu den guten Tagen, wie auch zu den weniger guten Tagen. Weil ich weiß, jeder dient mir zum Besten. Aber stellt sich dann die Frage, also wenn Zweifel, also manchmal sogar Verzweiflung, wo ich nicht mehr weiter weiß, dass Gott das einplant, ist denn Gott eigentlich sadistisch? Will er das denn? Und dann sagt Ortlund ganz gut in seinem Buch, weißt du, das ist nur eine Kreuzung. Das ist kein Dauerzustand, dass du dich mies fühlen musst, oder? Aber Gott muss Situationen zulassen, die sind wie Kreuzungen. Eben, Kreuzung. Ich merkte dann, wenn ich rechts gehe anstatt links, dann habe ich das Auto gefunden. Es war gar nicht weit weg. Überhaupt nicht. Und so ist es manchmal auch in unserem Leben. Gell? Aber ich muss Ja sagen dazu. Und ich muss sagen, danke Gott, dass du mir jetzt dieses und dieses Problem gibst. Was kann ich lernen? Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe Christen nicht, die an Gott ins Zweifeln kommen, wenn sie nur von außen gesehen eine kleine, mehr oder weniger eine kleine Schwierigkeit haben im Leben. Und jetzt bin ich ein bisschen krass, aber du kannst in deinem Leben wirklich ziemlich Toughes und Schwieriges erleben. Ob es jetzt gesundheitlich ist, ob es beruflich ist oder was auch immer. Im Vergleich zu der Ewigkeit ist, was du erlebst, ein Peanuts. Aber wirklich ein Peanuts. Und ich meine das jetzt nicht so quasi, du bist ein Wehleidiger oder weiß ich nicht was, oder? Ich möchte nur sagen, hey, schau auf Jesus. Eben, wachse in der Erkenntnis von Jesus. Egal, was du erlebst, im Blick auf Jesus, im Blick auf die Ewigkeit, ist es eine Kleinigkeit. Das holt dich heraus aus deinem Loch. Es kann doch nicht sein, dass dies oder jenes dein ganzes Leben hier verpfuscht Und oft lassen wir Menschen zu und Situationen zu, die Menschen uns zugefügt haben. Oder einfach eine körperliche Situation. Und das ist ein Eindruck, mein ganzes Leben hier ist verpfuscht. Ja, kann sein. Kann sein. Aber auf mich wartet sowieso die Ewigkeit. Was ist das schon? Lässt sich gut sagen von hier oben. Lässt sich gut sagen, wenn man mehr oder weniger gesund ist. Ich weiß das. Aber ich meine, das sei biblisch. Das lehrt mich die Bibel und der Glaube an Jesus. Deswegen Schuld und Sünde. Ich nehme ja immer wieder mal Petrus Beispiele, um das zu untermauern, was wir miteinander anschauen. Und Matthäus 16, 22 ist ja diese wunderbare Begebenheit, als Jesus die Jünger fragt, wer sagen denn die Menschen, dass ich sei? Und dann haben sie da verschiedene Vorstellungen, der Elias und der Jeremia und so weiter und so fort. Und dann kommt Petrus, oder? Und sagt, du bist der Sohn Gottes. Und jetzt eine Klammer, das ist noch eine spannende Aussage im Zusammenhang mit Evangelisation und Muslim, oder? Nämlich auf die Frage, wer sagen die Menschen, wer ich sei, von Jesus. Und dann sagt der Petrus, du bist der Sohn Gottes. Was sagt denn Jesus? Du hast recht. Also, Jesus selber sagt, er sei der Sohn Gottes. Einfach das so nebenbei, wenn Moslems sagen, Gott hat keinen Sohn. Ja? Jesus hat selber es bestätigt. Klammer wieder zu. Bleiben wir jetzt bei Petrus und bei seiner Aussage. Und dann geht nämlich die Geschichte weiter. Und um die geht es jetzt, oder? Er hat gerade ein Highlight erlebt, oder? Eine Erkenntnis Gottes erlebt. Er hat jetzt, boah, das ist wie wenn du in der Bibel liest und Gott hat zu dir gesprochen und dann gehst du in den Alltag hinaus, oder? Und 10 Minuten später sackst du wieder voll ab. Kennst du das? Nämlich, wie ist die Geschichte weitergegangen? Jesus erzählt dann auf das hin, dass er sterben werde, dass er nach Jerusalem gehe und dass er am dritten Tag auferstehen würde. Das ist das, was die Jünger nie verstanden haben, bis es dann geschehen ist. Nicht einmal dann. Und dann sagt Petrus eben, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Innerhalb von wenigen Minuten, von höchster Erkenntnis, kam er ins menschliche Denken hinein. Wie hat denn Jesus darauf reagiert? Wer weiß das? Wie?
Geh hinter mich, Satan.
Geh hinter mich, Satan. Das ist schon noch tough, oder? Also das habe ich jetzt noch nie gemacht. Wenn jemand mir etwas Menschliches gesagt hat, wo ich weiß, das ist jetzt wirklich nicht gut, oder? Sag du also sagen, jemand hat seine Meinung, oder? So, geh hinter mich, Satan. Ist so krass, nicht? Von was ließ sich Petrus da bestimmen? Hey, er hat es gesagt, nicht der Teufel. Merken wir, wie heimtückisch Sünde sein kann, wie sie uns prägt, wie sie mein Leben, mein Denken schneller als wir denken prägen können. Und ohne, dass wir, um da jetzt Angst zu machen, oder? Aber sind wir uns selber immer so sicher, dass das, was wir sagen, das, was ich sage, wirklich wahr ist? In Gottes Sinne ist? Wie oft denken wir menschlich? Und nicht göttlich. Eine andere Begebenheit ist Offenbarung 3,17. Ja, über wen sagte es? Nachher habe ich es hingeschrieben. Wunderbar, ein kleines Rätsel. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss. Mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Von wem sagt Jesus das? In welcher Gemeinde? Laodicea, genau. Hey, Wie sehen Sie sich selber? Ich bin reich, ich habe Überfluss, wir haben keinen Mangel, an nichts. Und Gott sagt, du siehst dich so etwas von verdreht. Merken wir. Das macht Sünde in unserem Leben. Auch wenn wir Christen sind, klar. Deshalb brauchen wir Gottes Wort, das uns ausrichtet. Was ist denn wahr? Was ist echt? Und wo lassen wir uns betrügen? Und oft, das komme ich jetzt auf den Punkt, und oft braucht Gott, dass wir uns hier erkennen. Stell dich mal den Petrus vor. Stell dich diese Gemeinde vor. Was hat das mit ihnen gemacht, oder? Das war so eine Kreuzung, wo sie jetzt entweder, wir bleiben auf diesem Weg, den wir eigentlich schon immer gegangen sind, oder, boah, was habe ich gemacht jetzt? Was habe ich gesagt? Denken wir umgehend in den anderen Weg? Versteht ihr, was ich meine? Wo Gott Situationen zulässt, die zuerst verzweifelt sind, aber die dann zum Guten werden, weil wir umdenken, neu denken, Jesus gemäß biblisch denken, lernen. Darum lässt Gott solche Situationen zu. Gehen wir weiter. Wunderbar. Ich bat den Herrn, dass er mich wachsen lasse. Ich komme jetzt zu einem Lied. Und ihr alle kennt dieses wunderbare Lied Amazing Grace von John Newton. Genau. John Newton. Es ist ein Welthit. Der wird sogar auf Halbhörnern gespielt, gell? Braugott. Genau. Das ist dieses Lied, gell, in dem es ja heißt, unter anderem, wunderbare Gnade, die mich errettet, mich wretch, mich schuft, mich miesen Kerl errettet hat. Ja, das hat John Newton geschrieben. Aber habt ihr gewusst, dass er dieses Lied geschrieben hat? I ask the Lord that I might grow. Ungefähr so. Ich bin kein englisch sprechender Mensch. Auf Deutsch, ich bat den Herrn, dass er mich wachsen lasse. Und währenddem ich jetzt im Hintergrund euch dieses englische Lied ein wenig anspielen lasse, lese ich euch den Text dieses Liedes vor. Ist nämlich die Fortsetzung von Amazing Grace. Amazing Grace heißt, wie werde ich errettet? Wunderbare Gnade. Aber jetzt, wie wachse ich in dieser Gnade? Ich bat den Herrn, dass er mich wachsen lasse. Im Glauben, in der Liebe, in der Gnade, dass mehr ich von seinem Heil erfasse, sein Angesicht suche in höherem Grade. Er selbst war's, der mich lehrte, dies zu beten, und ich weiß gewiss, er erhört mein Gebet. Doch ließ er mich auf sonderbare Wege treten, auf denen man vor Verzweiflung fast untergeht. Ich hoffte, dass mir bald die Stunde lacht, wo er mir sogleich meine Bitte gewährt und mich durch seiner göttlichen Liebe macht, von Sünden befreit, mein Herz Ruhe erfährt. Stattdessen hat er mir vor Augen gebracht meines Herzens verborgene Sünden und ließ der Hölle stürmische Macht meine Seele erfassen in ihren Gründen. Ja, mehr noch, er schien mit eigener Hand, mit Vorsatz, mein Leid zu vermehren, durchkreuzte alle Pläne, die ich ersann, schien alles in mir zu verheeren. Herr, warum dies alles? Schrie bebend ich auf. Willst du mir Wurm gar noch das Leben rauben? Dies ist die Weise, der Herr entgegnete darauf, wie ich beantworte dein Gebet um Gnade und Glauben. Diese inneren Prüfungen ich dazu verwende, von deinem Selbst und Stolz dich zu befreien, dass deine irdischen Pläne finden ein Ende, damit du allein alles in mir findest allein. Könnt vielleicht im Internet mal selber das ganze Lied noch hören. Ich finde es sehr bewegend. Eben auch von John Newton. Wachstum ist kein Selbstläufer. Wachstum ist etwas, das Gott auf seine Weise tut. In deinem und meinem Leben. Wie macht es Gott denn das mit dem Wachstum? Wie können wir ein Ja finden zu Lebenssituationen, die uns nicht gefallen? Aber Gott sie dazu gebraucht, dass wir darin wachsen. Es hat damit zu tun, dass wir Einheit in Christus, die Verbundenheit mit Jesus verstehen. Und ich glaube, allzu oft ist das zu wenig der Fall. Ich habe euch jetzt 4 Grafiken, die Ortlund in seinem Buch beschreibt. Die erste ist die: Es gab einen Tag, wunderbar, da hast du dich für Jesus entschieden. Da hast du dich bekehrt. Da hat jemand dir von Jesus erzählt und du kamst zur Wiedergeburt. Jedoch, mit der Zeit, oder vielleicht hat man es hier gar nicht so klar gesagt, du bist wohl bekehrt, dafür steht hier der gelbe Kreis, aber das Zentrum in deinem Leben bist du selbst. Gott, der hat dir die Bekehrung geschenkt, aber Gott ist nicht in deinem Leben. Da gibt es die zweite Möglichkeit. Du hast dich bekehrt. Und jetzt ist Gott in deinem Leben voll und ganz. Aber du nicht. Du denkst, Gott macht alles. Das muss nicht ich tun. In der ersten Grafik bist du aktiv, aber Gott ist passiv. In der zweiten ist wohl Gott aktiv, aber du bist passiv. Du machst nichts. Auch das ist nicht richtig. Dann gibt es die dritte Möglichkeit. Da sind beide im Kreis, Gott und ich. Aber diese beiden Farben, gelb für Gott und blau für ich, sie verbinden sich nicht. Manchmal erlebst du Gott in deinem Leben. Du betest, Gott greift ein. Du merkst, Gott gebraucht dich, um einem Menschen das Evangelium zu sagen, um einem Menschen zu helfen oder was auch immer, gell? Aber gibt es wieder Momente, da fühlst du dich allein. Gott scheint dir weit weg zu sein. Irgendwie keine Verbindung zwischen dir und Gott. Dann gibt es noch dieses. Gibt es kein Gelb mehr und kein Blau mehr. Es ist ein Grün geworden, weil sie eins sind. Du und Gott. Gott, Jesus und du. Eine völlige Vereinigung. Gott in mir und ich in ihm. So hat es Jesus gesagt. Wie sieht es in deinem, in unserem Leben aus? Nun, woher habe ich das? Wie lässt sich das biblisch begründen? Zum Beispiel ganz bekannt Johannes 15, Vers 5, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und in der Einleitung haben wir Philipper 2 miteinander, oder hat Markus vorgelesen. Darum, meine Geliebten, die ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, sagt der Apostel, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und dann zittern manche Christen. Hä? Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und zu Recht denkst du, da muss ich ja etwas tun. Ja, nicht zur Errettung, aber der Vers geht noch weiter. Denn, ein Bindewort, das ist die Erklärung, wie in Furcht und Zittern die Errettung verwirklichen. So quasi, dass sie eben praktisch wird, was durch Jesus geschehen ist. Denn Gott ist es, Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Da haben wir es, das Grün, Ich, willst du leben in der Errettung? Ja, das will ich, Jesus. Dann helfe ich dir. Dann machen wir das. Dann tun wir das zusammen. Noch eine weitere Stelle, Kolosser 1, 29. Dafür arbeite und ringe ich, sagt Paulus wiederum, auch gemäß seiner Wirksamkeit, seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, in Macht. Ich mach's von ganzem Herzen, mit all meinen Kräften wirklich, im Wissen, ohne dich, Jesus, kann ich es gar nicht tun. Aber beides ist notwendig. Noch einmal, gell? Bei der ersten Grafik, da bist nur du dran. Burnout, ganz einfach. Bei der zweiten, da ist eher Liegestuhl-Thema. Du liegst nämlich hin und tust nichts, auch nicht gut. Beim zweiten ist oft ein Ringen und Kämpfen da. Beim dritten ein Ringen und Kämpfen da. Aber beim vierten erlebst du erfülltes Christsein. mit Jesus. Jeden Tag, in jeder Situation. Dann bist du nämlich krank und gesund mit Christus. Erfolg und Misserfolg mit Christus. Gute Tage mit Christus, schlechte Tage mit Christus. Eben, das ist der, danke Markus, der allgegenwärtige Gott. In Realität. Er ist da, immer. Ist so dein Glaube geprägt? Kommen wir zum letzten Punkt. Zudem müsst ihr aufstehen. Steht mal alle auf, bitte. Dann nehmt ihr euer Sitzkissen und hebt das einmal, denn darunter hat es etwas. Ja, genau. Jetzt könnt ihr euch wieder setzen, wenn ihr dieses Blatt in den Händen haltet. Genau. Das ist eine Zwiebel. Gell. Und zwar eine geruchlose Zwiebel. Genau. Hebt euch nicht ganz unter einen Stuhl, ihr könnt raustauschen, genug. Genau, eine Zwiebel. Ihr wisst ja, die Zwiebel hat die Eigenschaft, nicht der Geruch und so weiter, sondern dass sie in Schalen ist, oder? Und es geht jetzt darum, wir müssen diese Zwiebel miteinander schälen. Und im Buch von D.C. Ortland hat es einen wunderbaren Vergleich. Es geht jetzt um Lebensbereiche. Die sind aufgelistet da, diese neuen Lebensbereiche. Und ich gebe euch jetzt 1,5 Minuten Zeit. Diese neuen, die sind nicht in einer Reihenfolge, die sind willkürlich gewählt, oder? Vielleicht gibt es noch einen 10. oder 11. Punkt, wie auch immer. Aber überlegt euch jetzt die nächsten 1,5 Minuten einmal, welche Bereiche sind ganz außen bei der Zwiebel, sprich nicht so wichtig, und welcher Bereich gehört da ins Zentrum, in die Mitte deines Lebens? Warum das wichtig ist, erkläre ich euch dann nachher. Einfach, ist die Aufgabe klar? Überlegen, welcher Bereich sind eher außen und welcher Bereich gehört mehr in die Mitte. So, die sind in der Kleingruppe die Möglichkeit, darüber auszutauschen. Es gibt keine Lösung, außer etwas. Wie du die Schalen füllst, mit welchen Lebensbereichen, das ist individuell. Aber eines muss für dich ganz klar sein. Das Zentrum kann nur die Einheit mit Christus sein. Im Zentrum meines Lebens darf, muss Jesus sein. Und er allein. Nicht einmal der Ehepartner oder Ehepartnerin. Nicht einmal Glaube und Wahrheiten, was den Glauben beinhaltet, soll das Zentrum sein. Sondern Jesus. Und Jesus allein. Glauben und Wahrheiten kommt vielleicht in der Zweitinnersten dann, zum Beispiel. Weil es gibt Menschen, die können Glaubenswahrheiten zu ihrem Gott machen und nicht merken, dass sie damit Jesus an die zweite Stelle setzen. Oder eben Erfolg und Beruf. Ganz spannend, ja? Wo setzt ihr die hin? Da könnt ihr dann euch in der Kleingruppe darüber noch mehr unterhalten. Der ganz letzte Punkt ist nur noch, habe noch mehr auf dem Skript dann drauf. Ich möchte noch einmal zu Petrus kommen. Zum Schluss. Der Petrus, eben der die wunderbare Erkenntnis hatte und ein paar Minuten später Jesus ihm sagte, geh hinter mich, Satan. Er hatte einige ganz krasse Höhepunkte erlebt, auf dem Berg vor der Verklärung zum Beispiel, wobei ziemlich schnell auch er dort komische Ideen hatte diesbezüglich. Der Petrus hat vieles gecheckt, vieles verstanden und war immer wirklich nah bei Jesus dran, aber er musste mit ziemlich harten Lektionen lernen, hey Petrus, so geht das nicht. Du willst das Richtige. Und so musste er ziemlich, auf Schweizerdeutsch gesagt, auf die Schnürre gehen, gell? Und der Tiefpunkt war die dreimalige Verleugnung. Als er Jesus, seinen geliebten Herrn, verleugnete. Wie konnte das geschehen? Eigenleben. Er wollte es. Er hat noch nicht oder musste durch die harte Schule Jesus lernen, was heißt, nicht ich allein, sondern er mit mir und ich mit ihm. Aber denn das Wunderbare, und damit möchte ich dann schließen, ist, was Jesus dann tat. Als Jesus wieder mal erlebte, nach der Auferstehung von Jesus, erlebte, dass mit den leeren Netzen. Zum zweiten Mal leere Netze. Als sie fischen gingen, nicht wussten, ja, wie geht es jetzt weiter? Jesus ist wohl irgendwo auferstanden. Man hört das, die Frauen haben es gesagt, aber keine Ahnung, gell? Und dann treffen sie sich, Jesus und Petrus. Und dann ruft Jesus Petrus zu sich, gell? Und dann kommt da dieses, liebst du mich mehr als jene, gell? Und dann beim dritten Mal, und um das geht es jetzt, sagt er, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Du erkennst. Nicht du weißt es. Er merkt, Petrus, Jesus, du kennst mich. Du weißt, warum ich dich verleugnet habe. Du weißt, warum ich seinen Dienst aufgehört habe. Du weißt, warum ich dieses und jenes gemacht habe. Du weißt es, warum Menschen mir, aber du kennst mich. Und er merkt, er muss sich nicht erklären vor Jesus. Und dann, was macht Jesus? Du hast mich verleugnet, du Petrus. Du wirst nie mehr einen Dienst haben in meinem Reich. Hat Jesus das gesagt? Nein. Er hat ihn direkt wieder eingesetzt in seinen Dienst, in seine Aufgabe. Und er hat ihn geliebt, weil er hat gemerkt, er hat seine Lektion verstanden. Damit möchte ich euch danken für eure Aufmerksamkeit.